In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Frage, was kann ich tun, wenn ich Gewalt gegenüber Kindern beobachte? Es ist eine ziemlich lange Folge geworden, denn ich erzähle von einer Begebenheit, die ich letzte Woche in Hannover erlebt habe. Es gab drei Situationen, in denen ich selber völlig gelähmt und entsetzt war. Davon berichte ich und die Folge ist deshalb so lang geworden, weil ich da sehr emotional bin und quasi meine ganzen Gedanken dazu in dieser Folge entwickle. Ich erzähle von diesen drei Beispielen, ich erzähle von zwei weiteren Beispielen, die sich zu anderen Zeitpunkten ereignet haben. Und anhand dieser Beispiele versuche ich so ein bisschen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, mit welcher Absicht oder welcher Erwartung wir da reingehen sollten und wo auch Grenzen unserer Möglichkeiten sind. Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge für dich einiges mit. Es gibt praktische Tipps und Hinweise, es gibt Gedankengänge, die du mitverfolgen kannst, es gibt Impulse. Ich möchte zum Nachdenken anregen, aber ich möchte auch Mut machen und aufzeigen, was wir wirklich tun können und was es dafür braucht. Ja, und weil diese Folge so lang und so emotional geworden ist, wird es noch eine weitere Podcast-Folge geben, die ich im Anschluss aufnehmen werde, wo ich nochmal ganz nüchtern zusammenfasse, so die Essenz des Ganzen. So als Zusammenfassung. Genau, viel Spaß bei dieser eher emotional gewordenen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin Verena Ohm, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und hier im Podcast geht es darum, wie du die Theorie der gewaltfreien Kommunikation im Alltag mit Kindern ganz praktisch umsetzen kannst. Ich möchte dir viele Impulse und konkrete Ideen mitgeben, wie du gerade auch in herausfordernden Situationen immer noch gewaltfrei bleiben kannst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit einer großen Dringlichkeit, es brennt mir unter den Nägeln, etwas zu sagen, zu einem Vorfall, der letzte Woche Freitag stattgefunden hat. Ich habe das auf Instagram gepostet und habe eine Frage bekommen, die ich jetzt per Podcast hier beantworten möchte. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich diese Frage gestellt bekomme und ich habe mir die letzten Jahre viele Gedanken darüber gemacht. Worum geht's? Es geht darum, dass ich in Hannover war. Ich hatte Wartezeit, bevor mein Zug nach Hause fuhr und bin durch die Innenstadt geschlendert, eigentlich auf der Suche nach einem Geschäft. Das Geschäft habe ich nicht gefunden, aber ich bin auf der Suche nach diesem Geschäft durch viele Nebenstraßen gegangen. Also nicht nur die Hauptstraße lang, sondern auch mal rechts abgebogen, mal links abgebogen. Und ich habe so den Eindruck, dass in vielen Großstädten die Seitenwege oder Parallelstraßen zur Hauptfußgängerzone oft so ein bisschen schon runtergekommen sind oder so B-Warengeschäfte sind. Also das Klientel, das sich dort aufhält, ist manchmal ist nicht so vertrauenserweckend auf mich. Ich scheue mich manchmal, in diese Nebenstraße zu gehen, wenn ich alleine bin vor allen Dingen, und fühle mich da oft unwohl. So, in Hannover war das jetzt auch so. Es war gar nicht so weit ab von der Hauptfußgängerzone, aber es waren halt so zwei Querstraßen weiter. Da lag ein bisschen Müll rum, es gab den einen oder anderen Bettler, die Fassade war nicht schön, es gab Leerstände. Also es ist so ein, ich will das mal so in Kontext setzen, es war so ein Umfeld, in dem ich mich unwohl gefühlt habe. Ich hatte keine Angst und ich war nicht besorgt, aber ich war angespannt. Und in diesem Bereich der Fußgängerzone und dann später beim U-Bahn, an der U-Bahn-Station und im Bahnhofsgebäude sind drei Dinge passiert, die ich beobachtet habe. Ich schildere diese Fälle mal kurz. Also, im ersten Fall in dieser Nebenstraße der Fußgängerzone habe ich eine Gruppe von Menschen beobachtet, zwei Frauen mit jeweils einem Kinderwagen, bestimmt 4, 5 Kinder drumherum, unterschiedlichen Alters, Und die eine Frau packte das Kind relativ fest am Unterarm, also eines der Kinder am Unterarm. Das war ein Kind, das so ein bisschen hinten herlief. Also es war vielleicht so einen halben Meter hinter der Frau hergegangen und war dann stehen geblieben. Und die Frau drehte sich um und reichte weit nach hinten. Also hatte noch die Hand am Kinderwagen, reichte weit nach hinten, packte das andere Kind am Unterarm, sagte in einer sehr lauten und, Achtung, Bewertung, eher aggressiven, angriffslustigen, spannungsgeladenen Stimme etwas zu diesem Kind in einer Sprache, die ich nicht verstehe, und ruckte an dem Unterarm und das Kind stolperte hinter der Frau her. Sie zog es zu sich heran und das Kind stolperte und fiel hin. Und die Frau hielt mit der einen Hand den Kinderwagen, mit der anderen Hand den Unterarm des Kindes, blickte wieder nach vorne und zog das Kind hinter sich her. Ich stand auf der anderen Straßenseite ungefähr, also an der Straßenseite, ne? Fußgängerzone auf der anderen Seite, schätzungsweise 4 oder 5 Meter davon entfernt. Und weil das so laut gewesen war, habe ich meine Aufmerksamkeit dahin gelenkt und habe das Geschehen beobachtet. Und die Frau hat das Kind bestimmt, na, jetzt muss ich Entfernung schätzen, 2 Geschäfte weiter hinter sich hergeschleift. Und wie lang sind so die Schaufenster? Sagen wir mal 10 Meter, 8 Meter. Eigentlich egal, ne? 6 bis 10 Meter, irgendwie sowas, hinter sich her geschleift. Also das Kind hing dann mit dem Arm an ihrer Hand und ist über, was war das, dem Gesicht nach da. Sie hat das Kind am linken Arm gepackt. Genau, am linken Arm hat sie das Kind gepackt, mit ihrer rechten Hand den linken Arm. Das Kind ist auf die linke Seite gefallen und ist auf der linken Seite hinter ihr her geschleift worden. So, das ist die eine Situation, die ich beobachtet habe. Das Kind hat sich dann berappelt. Die Frau hat nicht geholfen, hat nicht losgelassen, aber das Kind hat irgendwann die Füße angezogen und sich selbst aufgerichtet und ist dann hinterher gestolpert. Ich erinnere mich nicht mehr, ob das Kind geweint hat, tatsächlich, denn ich war in einer Art Schockstarre. Und das ist das, was mir meine Kunden und Eltern und Newsletterleser ganz oft schildern. Ich beobachte eine gewaltvolle Szene, das ist für mich eindeutig Gewalt. Ich beobachte eine gewaltvolle Szene. Ich fange an, innerlich zu zittern, manchmal auch äußerlich. Bin stocksteif, Kiefer angespannt und bin wie gelähmt und gucke mir das Ganze an und kann nichts tun. Weiß nicht, was ich tun soll. Hab den dringenden Impuls, irgendetwas zu tun und schaff's aber nicht. Genau, so. Es geht mir übrigens beim Erzählen und beim Wiedererinnern an diese Situation ganz ähnlich. Ne? Ich merke jetzt auch wieder, wie mein Brustkorb innerlich zittert. Also so, wie wenn man einem kalt ist. Also ich ziehe mich zusammen und so, als wäre mir kalt. Ach, und ich möchte das Ganze erstmal wieder abschütteln. Genau, war für mich überhaupt keine angenehme Situation. So. Und ich war allein, ne? Also vielleicht auch nochmal zu sagen, ich war alleine, hatte keine Begleitpersonen dabei oder ähnliches. Meine eigenen Kinder waren nicht da. Ich hatte keinen Zeitdruck, ich hatte keine Not. Ich war völlig entspannt in dieser Stadt unterwegs. Ich habe einfach nur auf den Zug gewartet, der 2 Stunden Verspätung hatte. So, das war Situation 1. Die zweite Situation, keine 5 Minuten später. Also ich habe mich dann wieder in Richtung Hauptfußgängerzone bewegt und stand dann am oberen Ende einer U-Bahn-Station. Ne? Da geht es dann runter zur U-Bahn, das heißt, es gibt da eine Treppe, auch eine recht lange Treppe. Und ich stand an dieser Treppe und habe da runter geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich hatte halt Zeit. Vielleicht habe ich Geräusche gehört, das weiß ich nicht mehr. Und habe die Treppe runtergeguckt und sah, wie eine Familie mit 2 Kindern, also Vater vielleicht, ne? Mann und Frau und zwei Kinder. Die Kinder, schätzungsweise das eine war schon ein bisschen älter, 8 oder so, und lief vorne weg. Also das achtjährige, schätzungsweise achtjährige Kind war auf dem Weg nach unten, deutlich vor den beiden Erwachsenen. Und das jüngere Kind, das ich auf, ja, auch auf etwa 4 schätzen würde, so von der Körpergröße und von der Sprache und so von der ganzen, vom ganzen Habitus her, würde ich sagen, so um die 4. Dieses vierjährige Kind stand auf der Treppe. Und zwar, die Familie war auf dem Weg nach unten und das Kind stand aber mit dem Gesicht nach oben und ging die Treppe rückwärts runter. In der Nähe vom Geländer, es hatte das Geländer nicht in der Hand, aber die linke Hand, also es war links, vom Kind aus gesehen links, linke Hand schwebte so über dem Geländer, das ziemlich hoch war. Deswegen, ne, ich denke, das Kind war 4. Das Kind wäre rangekommen und hatte so, ja, das Geländer war in Reichweite, aber das Kind war deutlich kleiner, als das Geländer hoch war. Und das Kind ging Schritt für Schritt die Treppe runter. Guckte auch mal hoch. Also es gab Blickkontakt zwischen dem Kind und mir. Und ich habe es ermuntert, also ich habe es angelächelt und ermuntert, weiterzumachen. Ja, das ist ja spannend, Treppe rückwärts runterzugehen. Das ist gar nicht so einfach, die Treppe war lang. Das Kind hat auch immer wieder nach hinten geguckt, um zu gucken, wo die nächste Stufe ist. Und hat sich wirklich konzentriert auf das Rückwärtsgehen. Und dann kam eine der beiden erwachsenen Personen die Treppe hoch in einem ziemlich schnellen Lauf und hat gerufen, das Kind hat sich umgedreht und die erwachsene Person ist 2 Stufen höher gegangen als das Kind und hat das Kind runtergeschubst. Hat ihm einen Stoß versetzt, das Kind ist gestolpert, ist auf den, also ist rückwärts, ne, so seitlich, es war noch umgedreht, auch da seitlich gestürzt. Hat sich nicht mehr am Geländer festhalten können. Wie war das? Abgerutscht. Also es ist nicht auf den Hinterkopf gefallen, sondern ist irgendwie auf die Seite, Kopf unter. Dann hat der Popo den Kopf überholt. Dann war es also am Ende. Lag das Kind ein paar Stufen weiter unten mit den Füßen nach unten auf dem Bauch und weinte. Und die erwachsene Person ist dran vorbeigegangen und hat gesagt, jetzt komm endlich, turtel nicht. Und ist weitergegangen. Und das Kind hat sich aufgerappelt und ist hinterher gestolpert. Genau. Das war die zweite Szene, die ich gesehen habe. Und ich stand oben. In Schockstarre. Völlig entsetzt. Ja. Und die dritte Szene war im Bahnhof. Das ist dann schon verhältnisweise harmlos und leider aber viel zu oft beobachtet. Kannst du dir vorstellen, Bahnhof, man muss Züge erwischen. Es ist, war noch relativ viel los im Bahnhof. Es war Freitag in Nordrhein-Westfalen zumindest, war ja Schulferienbeginn. Es war ziemlich viel los und das war der Freitag, wo der ukrainische Präsident in Berlin war. Es war sehr viel Chaos in Hannover, denn alle ICE nach Berlin gehen, von Süden kommen, gehen durch Hannover. Und es gab unglaublich viele Verspätungen und Fahrplanänderungen. Und also es herrschte so eine Chaosstimmung und gleichzeitig eine Ferienstimmung, also Hektik. Viele, viele Menschen und auch Familien. Und diese Familie, die ich da gesehen habe, es war Ein Erwachsener, ein Kind habe ich gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob noch andere dazugehören. Zügigen Schrittes. Kind war ein bisschen älter. Bisschen älter. 7 vielleicht? Ich habe das deswegen registriert, weil das für das Alter eigentlich eine untypische Situation war. Ich kenne das eher mit kleinen Kindern. Also ich kürze ab, die klassische Situation, Erwachsene hat es eilig oder wirkt eilig, läuft voraus, dreht sich um und ruft zu dem Kind, also wenn du nicht schneller machst, fahre ich alleine. kenne ich aus dem Supermarkt. Wenn du nicht kommst, fahre ich alleine. Oder wenn du nicht vom Spielplatz nach Hause kommen möchtest, dann gehe ich halt allein nach Hause. Also diese Dringlichkeit, diesen Druck aufzubauen, wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich ohne dich. Das war da auch erschwerend, kam halt hinzu. Ich hatte den Eindruck, das Kind bemühte sich redlich mit dieser schnell gehenden erwachsenen Person Schritt zu halten, aber ständig war Gegenverkehr. Also es kam, man musste immer ausweichen. Und ich war in dem gleichen Stechschritt unterwegs. Das heißt, ich habe ungefähr das gleiche Tempo gehabt und immer wieder musste ich Menschen ausweichen, Menschen mussten wir ausweichen. Ich konnte nicht immer nach geradeaus gucken, musste immer nach rechts und links. Und ich habe also dieses Kind im Auge behalten. Es hat sich wirklich redlich bemüht, Schritt zu halten. Ja. Und dann dreht sich die Person halt um und sagt, wenn du dich nicht beeilst, gehe ich alleine. Ich habe es von hinten gesehen, ich konnte das Gesicht nicht sehen. Kind ist auf jeden Fall, hat sich Mühe gegeben. So. Puh. Ja. Ich bin danach nochmal rausgegangen, um frische Luft zu tanken, weil ich auch erfahren hatte, dass mein Zug nochmal eine Stunde Verspätung hat. Also ich hatte noch mehr Zeit und habe dann erstmal meine Instagram-Story aufgenommen, um meinem Entsetzen Luft zu machen. Das ist ein Ventil gewesen. Ne? Kamera einmal reinquatschen und mein Entsetzen teilen mit der Welt. Das ist so eine, ja, ich glaube, so ein Versuch der Wirksamkeit und mich mitteilen, nicht alleine sein damit. Ja, ich habe es gepostet und eine Leserin hat gefragt, wie ich denn in solchen Situationen reagiere. So, darum soll es gehen. Ich habe noch zwei weitere Beispiele. Eine Bekannte von mir hat mir geschildert, hat mich mal angerufen, hat mir Sprachnachricht geschickt und gesagt, hey Verena, sag mal, was kann ich denn tun? In einem Haus gegenüber von unserem Wohnhaus oder in der Nähe stand Fenster offen und ich komme da häufiger dran vorbei und immer wieder höre ich Kindergeschrei und Geräusche, die darauf schließen lassen, dass das Kind gerade geschlagen wird oder dass es wird angebrüllt und es klingt nach einer heftigen, auch körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer erwachsenen Person und einem Kind. Was kann ich da tun, wenn ich weiß, dass da was passiert? Ich stehe draußen und höre das. Was kann ich da tun? Und den Klassiker, denn wir wohnen hier schräg gegenüber von einem Spielplatz und unser Balkon geht da raus und im Sommer erlebe ich so oft diese Spielplatzsituationen und ich habe einmal beobachtet, da war ich sogar mit meinem Kind auf dem Spielplatz, da habe ich beobachtet, wie ein Vater oder ein erwachsener Mann sein noch recht kleines Kind körperlich angegangen ist. Es gab eine Ohrfeige und einen Klaps auf den Po. Ohrfeigen habe ich noch nie gesehen vorher. In meinem ganzen Leben war ich noch nicht Zeugin, wie ein erwachsener Mensch ein Kind ohrfeigt. Das war das erste Mal. Und auch da, das war noch vor meiner GfK-Zeit, auch da Schockstarre. So, und ich nehme dieses alles mal zum Anlass. Damals habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, die Frage zu beantworten, was kann ich tun, wenn ich Gewalt gegenüber Kindern beobachte, wenn ich Zeugin werde von Gewalt gegenüber Kindern. So, ich versuche es zu strukturieren. Erstmal anerkennen möchte ich, dass wir alle in so einer Art Schockstarre sind, in einer Art Lähmungszustand. Die Menschen, die das anfasst, und dazu zähle ich mich, die davon emotional berührt sind, die bleiben nicht kalt. Die können das nicht beobachten, ohne irgendeine eigene körperliche Reaktion zu haben. Ich habe eben schon geschildert, mir wird plötzlich kalt, alles zieht sich zusammen, ich fange an zu zittern, mein Kiefer krampft, mein Atem geht schneller. Also so richtig, jetzt müsste ich einen Neurobiologen fragen, was das genau ist für ein Gefühlsbild. Ich würde sagen, eine Art zwischen akuter Stress, so eine Angriffsfluchtbedrohung, also ich glaube, existenzbedrohende Situationen lösen sowas Ähnliches aus. Plus dieser Impuls, ich muss was tun. Nicht Flucht, sondern eher, ich will eher dahin, ich will nicht weggucken, wir gucken wie gebannt zu. Ja? Die wenigsten, die ich kenne, wenden dann den Blick ab, es sei denn, sie sind peinlich berührt, aber die meisten Menschen, die ich kenne, gucken dann dahin und saugen quasi die Situation in sich auf. Und das Erste ist, lerne mit dieser mit dieser Situation umzugehen, mit dieser körperlichen, mit diesem körperlichen Zustand. Ich weiß nicht, wie man den trainieren kann, aber ich merke jetzt gerade, während ich das erzähle, bin ich wieder in dieser Emotion. Ich glaube, wir können unsere Emotionen wieder hervorrufen hinterher. Und es wäre total wertvoll, wenn wir wirklich nachhaltig was tun, also wenn wir etwas tun wollen, in der Lage sein wollen, etwas zu tun, so, dann müssen wir trainieren, aus diesem emotionalen Zustand, aus dieser Aktivierung, in der wir sind, immer noch zu handeln. Das heißt, ich glaube, ich habe gerade den Impuls zu sagen, ich möchte das trainieren, ich möchte mit jemandem in ein Rollenspiel gehen, ich möchte in eine GFK-Übungsgruppe gehen und möchte mich in diesen Zustand reinversetzen. Und dann möchte ich lernen, in diesem Zustand zum Beispiel mich selbst zu regulieren, mich runterzufahren, mich zu beruhigen. Oder ich möchte trainieren, in diesem Zustand etwas ganz Bestimmtes zu sagen oder zu tun. Also dass das wirklich wie ein Automatismus abläuft. Ich weiß von einer Freundin von mir, die duscht jeden Morgen kalt und sagt, damit trainiere ich mein vegetatives Nervensystem, damit versetze ich meinen Körper in Stress. Und wenn der im Alltag, und der lernt aber unter der Dusche, dass es nicht lebensbedrohlich ist, und sie trainiert dort ihre Atmung, sodass sie, wenn sie im Alltag gestresst ist, schneller auf eine regulierte Atmung zugreifen kann. Ich glaube, das ist so das Erste, was wir tun können. Wir können in der akuten Situation aktuell nichts tun, wenn wir selber in einem Schock oder in einem Lähmungszustand sind. Also ich glaube, was total wertvoll wäre, sich mit irgendeiner vertrauten Person wieder in so eine Situation reinzudenken, sich hineinzusteigern, sodass der Körper reagiert, so wie meiner jetzt beim Erzählen reagiert, und aus diesem Zustand heraus eine Aktion zu machen, so eine Universalaktion, ich komme später nochmal drauf, was das sein kann, dass wir in der Lage sind, auch wenn wir in so einem aktivierten Zustand sind, eine antrainierte, spontane Aktion auszuführen und die zu trainieren, bis die sitzt. Und wenn die sitzt, haben wir vielleicht eine Chance. Jetzt ist das, was ich geschildert habe, ne, in dieser Fußgängerzone, das waren alles wildfremde Menschen, denen ich noch nie begegnet bin und denen ich vermutlich auch nie wieder begegnen werde. Ich hatte immer einen gehörigen Abstand und es wäre unmöglich gewesen, unmittelbar einzugreifen. Anders sieht vielleicht, gucken wir gleich mal drauf, sieht die Situation anders aus, wenn ich vor der Person stehe oder neben der Person oder in greifbarer Nähe bin, also in Greifnähe. Aber ich glaube, egal wie weit oder wie nah wir sind, wenn wir in einem aktivierten Zustand sind, müssen wir erstmal in der Lage sein, trotzdem etwas zu tun oder uns da rauszuholen. So. Es gibt so einen ähnlichen aktivierten Zustand, wenn eine Katastrophe passiert, ein Unfall oder wenn neben uns zum Beispiel, wenn wir in der Gruppe unterwegs sind, neben uns bricht jemand zusammen oder ein Kind verletzt sich schwer oder ein Fahrradfahrer stürzt, dann rufen wir Hilfe. Das ist etwas, das in uns drin steckt. Da sind wir auch aktiviert und dieses nach Hilfe rufen ist irgendwie so intuitiv, hinrennen und um Hilfe rufen. Der Unterschied für mich zwischen diesen Notsituationen, die ich gerade beschrieben habe, und den Gefaltvorfällen, die ich beschrieben habe, ist, dass bei diesen Notsituationen wir keine Bedrohungslage haben, sondern eine Helfen. Wir können helfen, wir wollen helfen, aber wir fühlen uns nicht bedroht. Da ist jemand in Gefahr und da ist kein Wertekonflikt. Ja? Wenn ich da diese Großstadtnummer, das ist ein Wertekonflikt. Ich bin gegen Gewalt gegenüber Kindern. Das ist ein Wert. Gewaltfreie Kindheit ist ein Wert für mich. Und wenn jemand anders sein Kind schlägt oder schubst oder tritt oder was auch immer ich da beobachten konnte, dann ist mir sofort klar, möglicherweise ist das Kind ist nicht in akuter Lebensgefahr. Ne? Da werden massiv Grenzen überschritten, dem Kind werden Schmerzen zugefügt, emotional oder körperliche. Aber irgendwie rafft mein vegetatives Nervensystem, dass das Kind nicht in Lebensgefahr ist. Und stattdessen wird mir sehr deutlich bewusst, ey, das ist nicht okay, was du da machst. Das ist verboten, das ist nicht okay, das entspricht nicht meinen Werten, das sollst du nicht tun. Also da ist ein Urteil über das Verhalten der anderen Person, schwingt damit. Plus die Angst, auf die ich gleich auch noch zu sprechen komme, die da auch in mir drin steckt. So, also mein Tipp, wenn du dich längerfristig auf solche Situationen vorbereiten möchtest, dann trainiere dich selbst in so einer Situation so weit zu regulieren, dass du noch eine Aktion machen kannst und trainiere diese eine Aktion. Ja, sowieso sollten wir bei uns selber einchecken. Oft bleibt nicht so die Zeit, ne? Bis ich bei mir eingecheckt habe, sind die Leute um die Ecke und sind weg. Gleichzeitig ist es fast unmöglich, irgendetwas Bewusstes zu tun, also kognitiv Bewusstes zu tun, wenn wir nicht mit uns selbst verbunden sind, wenn wir außer uns sind. Dieser Begriff, ich bin außer mir, ist wundervoll. Ne? Der beschreibt, dass ich eigentlich gar nicht in meinem Körper bin gerade, sondern dass ich neben mir stehe. Neben sich stehen ist auch so ein Begriff. Ich bin nicht bei mir, ich bin nicht in mir, ich bin nicht mit meinen ganzen Sinnen einsatzfähig. Auch nicht als Zeugin. So, also ein Check-in hätte, wenn ich sage Check-in, dann meine ich damit, mit mir selber einchecken, gucken, wie geht's mir gerade, was kann ich gerade tun, zu was bin ich überhaupt gerade in der Lage, mich zumindest mal kurz mit mir selbst zu verbinden und zu schauen, wie sind meine Ressourcen gerade. So, und dann, und das ist mir exzellent gelungen, wertfrei beobachten, das Urteil trennen von dem, was ich tatsächlich sehe. Ich konnte eben relativ genau, als ich das angefangen habe, hier für den Podcast zu beschreiben, ich war wieder in der Situation, ich habe ziemlich detailliert abgespeichert. Ich weiß von Polizisten, mit denen ich befreundet bin, dass man Zeugen möglichst selten mehrmals befragt, weil mit jeder Erinnerung sich die Erinnerung verändert. So, das heißt, das, was ich gerade eben geschildert habe, das habe ich jetzt das erste Mal richtig geschildert. Kann sein, dass ich das beim nächsten Mal in Nuancen anders erzähle und sich die gesamte Situation dann ein bisschen drehend verändert. Ne? Aber was wir tun können, ist genau beobachten, was genau passiert da eigentlich und das eigene Urteil davon abzukoppeln. Ja, das Urteil ist, das ist falsch, was der andere da tut. Und was genau tut der da? Der macht das und das und das und ich sehe das Kind und ich sehe die anderen und wo sind wir da gerade? Also irgendwie mal so einen Kontext herzustellen und in die Situation reinzugehen, zu beobachten. Ja, und dann käme ja die Intervention. Also wir haben sowieso Handlungsdrang, wir wollen jetzt etwas tun. Was können wir denn tun? Und ich mag gerne, bevor wir auf das, was kann ich eigentlich tun, einzugehen, nochmal die Frage stellen, was wollen wir denn erreichen? Ich glaube, was wir dann tun und tun können, hängt ganz wesentlich davon ab, was wir erreichen wollen. Ich glaube, ganz vordergründig wollen wir, dass das aufhört und dass das Kind sicher ist. Und darüber steht noch so dieses, was ich jetzt persönlich habe, ich möchte, dass diese Eltern grundsätzlich aufhören, ihre Kinder so zu behandeln. Ich möchte, dass das aufhört, diese Gewalt gegenüber Kindern. Aber wir sind jetzt in einer konkreten Situation. Und was möchte ich in dieser einen konkreten Situation erreichen? Ich möchte unterbrechen. Am liebsten möchte ich den Eltern einen Vortrag darüber halten, wie schlimm Gewalt gegenüber Kindern ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Ziel erreiche? Also am liebsten hätte ich Einsicht. Es ist utopisch zu denken, dass wir, wenn wir von außen intervenieren, in irgendeiner Form Einsicht bewirken können, es sei denn, wir haben Zeit für ein ausführlicheres Gespräch. Und wo ich dieses Zeitthema anspreche, ich möchte mal gerade Werbung machen für den Klarheitskompass, denn den wenden wir jetzt hier an. Klarheitskompass ist ein PDF, das ich für 0 Euro auf meiner Homepage zur Verfügung stelle, um Menschen zu helfen, eine Antwort zu finden auf die Frage, was kann ich tun, wenn? Was kann ich tun, wenn ich Gewalt am Kind beobachte? Der Klarheitskompass macht es mir sehr einfach, herauszufinden, was ich überhaupt tun kann. Die erste Frage lautet, sind Leib und Leben gerade akut gefährdet? Und das ist bei allen 5 Situationen, die ich geschildert habe, nicht der Fall. Mit der Ausnahme, was mir meine Freundin geschildert hat, die gehört hat, wie in einer Wohnung, es eine körperliche Auseinandersetzung gab, da weiß ich nicht, ob Leib und Leben akut gefährdet ist. Ja, das ist eine Grenzsituation. die ich nochmal separat beleuchten würde. Wenn ich denke, dass Leib und Leben akut gefährdet sind, dann gilt Handeln, sofern es mir möglich ist, alles in meiner Macht Stehende tun, um das Leben des bedrohten Wesens zu retten. Wenn ich denn kann. Ja, das setzt immer noch voraus, dass ich handlungsfähig bin. Ich gehe davon aus, dass wir, wie eben, wenn wir in der Schockstarre sind, wir gar nichts tun können. Wenn wir handlungsfähig wären und Leib und Leben wären akut bedroht, dann würden wir eingreifen. Und glaube mir, ich glaube, wir würden das tun, intuitiv, ohne drüber nachzudenken, wenn unser vegetatives Nervensystem, unsere Kognition uns die Botschaft sendet, da stirbt gleich jemand. Oder da wird gleich jemand massiv verletzt. Ja, so richtig. Massiv verletzt. Hm. So, die zweite Frage, wenn also Leib und Leben nicht akut gefährdet ist, dann ist die nächste Frage, werden da Grenzen, nicht tolerierbare Grenzen überschritten? Also findet eine nicht tolerierbare Grenzüberschreitung statt? Oder besteht akute, latente Lebensgefahr, so, also latente Gefahr für Leib und Leben? Und die Situation, die ich beobachtet habe, da sind ja die Kinder gestürzt. Oder da hat ein Satz bereits eine emotionale Verletzung ausgelöst. Und die Situation hat sich aber, während ich zuschaute, wieder reguliert. Also das Kind, das die Treppe runtergestürzt ist, ist aufgestanden, hinter der Familie hergelaufen, hat also überlebt. Das Kind, das von der Frau hinter sich hergezogen wurde, hatte bestimmt Schmerzen, hat sich aber selbst berappelt, ist wieder auf die Füße gekommen, ist hinterhergelaufen. Also ich bin in der Spielplatz, ja, die Ohrfeige und der Klaps auf dem Po. Das Kind hat danach noch gelebt. Und bei meiner Freundin, die das in der Wohnung beobachtet hat, die hat mir zumindest erzählen können, dass leider das wiederholt vorkommt. Und also dass sie das häufiger hört und dass das Kind bisher immer überlebt hat. So. Aber definitiv finden hier Grenzüberschreitungen statt, ja. Eine emotionale bei ich gehe ohne dich, wenn du nicht kommst. Das ist eine psychische Gewalt. Und das andere ist körperliche Gewalt. Und da werden Grenzen überschritten, massiv. Das heißt, der Klarheitskompass sagt, dann bitte schützende Macht anwenden. Und schützende Macht bedeutet zweierlei. Erstens, die Absicht ist Schutz. Schutz der Grenzen, Schutz der Bedürfnisse, die da in Mangel kommen. Und Einsatz von Macht. Und Einsatz von Macht bedeutet, ich muss mich ermächtigen oder ich muss Macht haben. Und da kommt jetzt die Angst, die ich eben erwähnt habe. Unser Körper kennt affektive Gefühle. Also affektive Gefühle sind Gefühlsregungen oder Körperreaktionen, die nicht über unser denkendes Gehirn gekommen sind, sondern die sofort, wie im Affekt, die sofort vom Gehirn an den Körper geschickt werden, ohne dass wir mit Denkprozessen daran beteiligt werden. Und die Psychologie sagt, es gibt angemessene affektive Gefühle. In einer Bedrohungslage, bei der wir denken, dass wir nicht die geringste Chance haben, ist das affektive Gefühl, das angemessen wäre, die Angst. Also, wenn jemand auf mich zukommt und ich bewerte blitzschnell, der ist größer, der ist stärker, der ist bedrohlich, dann habe ich einen Angstzustand, einen Fluchtimpuls. Und das ist aus der Psychologie heraus ein angemessenes affektives Gefühl, wenn wir einschätzen, dass wir keine Macht haben. Anders ist das, wenn eine Bedrohungslage ist und wir uns blitzschnell, ne, ohne darüber nachzudenken, wenn wir, ich mag nicht intuitiv sagen, weil das falsche Wort wäre, wenn die spontane, affektive Bewertung der Situation sagt, wir haben Macht, dann kommt die Wut. Dann ist das angemessene affektive Gefühl die Wut. Wut ist eine Handlungsenergie, Angst ist eine Fluchtenergie. Also beispielsweise, wenn zwei junge Kinder sich prügeln und wir Zeuge werden des Ganzen und wir sind deutlich größer und erwachsen und in unserer Kraft, dann signalisiert unser Körper, du kannst was tun, du bist in der Lage, du hast Macht und dann gehen wir dazwischen. Anders verhält es sich, wenn ich junge Männer bei einer Prügelei beobachte. Vielleicht, wenn sogar noch ein Messer dabei ist. Ja, würde ich da eingreifen? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, da habe ich habe ich auch keine Wut in dem Moment, da habe ich nur Angst. Das sind die affektiven Gefühle. So. Und wenn ich beschützend Macht anwenden möchte, dann setzt das voraus, dass ich mich selber mächtig fühle, also mir bewusst bin, mir meiner Macht bewusst bin, so, wenn ich denn Macht habe. Und wenn ich keine Macht habe, weil ich zum Beispiel körperlich unterlegen bin oder zu weit weg bin oder nicht stark genug bin, also Körpergröße, Körperkraft, das sind alles Faktoren, die meine Macht ausmachen oder wo sie mir fehlt. Es ist von uns rein psychologisch betrachtet nicht in uns angelegt, dass wir uns in solche Konflikte, wie ich sie beobachtet habe, spontan einmischen, wenn wir uns unserer Macht nicht bewusst sind und oder keine Macht haben. So, langes theoretisches Geschwafel, ich versuche meine Gedanken zu sortieren. Wenn Grenzüberschreitungen stattfinden, wie in dem Fall, und Verletzungen drohen, wie in den Fällen, die ich beschrieben habe, dann wäre das Angemessene, die angemessene Reaktion oder die angesagte Reaktion, beschützende Anwendung von Macht. So, ich kann aus der rückblickenden Perspektive sagen, dass ich mich in keiner der Situationen mächtig gefühlt habe, die ich beobachtet habe. Meine Freundin, die vor der Hauswand steht und durch das geöffnete Fenster hört, wie einem Kind möglicherweise körperlich Gewalt angetan wird, kann auch nicht sofort eingreifen, also es nicht, kann ja nicht in die Wohnung stürmen. Ja. Das heißt, der Job, den wir haben, ist, Mechanismen zu finden, uns selbst zu ermächtigen und das zu trainieren. Und dafür braucht man ein gewisses Maß an Bewusstsein darüber, was ist denn Macht und welche Faktoren machen uns mächtig, welche Mittel stehen uns zur Verfügung, um uns selbst zu ermächtigen. Da komme ich gleich noch drauf, wenn wir über Maßnahmen sprechen. Aber es ist so, das ist das, was dann so abläuft. Wir können nicht sofort eingreifen. Wir haben möglicherweise noch nicht ausreichend Macht, um einzugreifen. Ja, was sollen wir denn dann tun? Auch wenn alles in uns schreit, tu was, tu was, tu was. Ganz nüchtern betrachtet, bevor wir direkt intervenieren, müssen wir uns erstmal selber in die Lage versetzen zu intervenieren. Also uns selbst ermächtigen. Also spreche ich jetzt hier mal eben über Selbstermächtigungsstrategien und dann über das, was wir tun können, wenn wir uns denn selbst ermächtigt haben. Selbstermächtigungsstrategien. Selbstermächtigungsstrategie Nummer 1. Ich kann mich groß machen und in die Nähe des Geschehens herangehen. Also mich körperlich in die Lage versetzen, überhaupt etwas zu tun, hätte in all meinen Beispielen bedeutet, mich in das Geschehen hineinbegeben, näher rangehen. Also statt 6 Meter Abstand nur noch 1 Meter Abstand. Statt oben an der Treppe zu stehen, runterlaufen, um unten an der Treppe zu stehen. Im Bahnhof versuchen, das also anzufangen zu rennen, um das Kind und möglicherweise auch die erwachsene Person zu überholen. Bei meiner Freundin, die vor der Tür steht, ist eine andere Nummer. Und beim Spielplatz, auch da körperlich schon mal ganz nah rangehen. So nah, wie ich mich halt traue, wie ich noch sicher bin. Die eigene Sicherheit geht immer vor, ne? Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass wir bewusst haben, dass wir immer checken, ob wir selber, niemandem ist damit gedient, wenn uns was passiert. Also die Treppe runter zu rennen, so schnell, dass ich selber stürze, ist nicht hilfreich. Ne? Oder mich einer bewaffneten Person nähern, ist nicht hilfreich. Denn wenn mir was passiert, ist keinem geholfen. So, dann kann ich mich selbst ermächtigen, indem ich mir Beistand hole. Ich bin alleine, ich kann mir Hilfe holen. Wenn denn die Zeit reicht und Leute drumherum sind. Das ist das, was wir tun in diesen Verletzungssituationen, die ich eben geschildert habe, wo wir Angst haben, da rufen wir Hilfe. Hilfe ist nichts anderes als eine Selbstermächtigungsstrategie. Kann bitte noch jemand dazukommen, damit ich nicht alleine damit bin. Ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche jemanden Zweites oder Drittes, der dabei ist. Wir könnten also uns umgucken und sagen, hallo, hallo, ist hier jemand? Hilfe! Also auf uns aufmerksam machen wäre Schritt 1 und dann sagen, was wir konkret wollen. Und da ne, nächste Hürde, was wollen wir denn, dass die Leute tun, wenn sie dann zu uns gekommen sind? Haben wir unsere Bitte dann schon klar? Also können wir klare Anweisungen erteilen, was wir tun sollen? Wenn einer älteren Dame von einem jüngeren Person, ich will gar kein Geschlecht nennen, Frau oder Mann, im Vorbeigehen die Handtasche geklaut wird, dann rufen wir manchmal, haltet den Dieb! Das ist eine klare Anweisung. Ja, Hilfe, haltet den Dieb! Das ist eine klare Ansage. Nur was sagen wir denn in der Situation, wo ich oben stand an der Treppe und das Kind fiel runter und die Familie ging einfach weiter? Hätte ich da rufen können? Hallo da unten, halten Sie die Familie auf! Okay, selbst wenn es jemand getan hätte, was denn dann? Also du merkst schon, in diesen akuten, wo wir wenig Zeit haben zu agieren, wenn wir nicht klar haben, was die nächsten Schritte sind, dann taugt es auch nichts, sich Beistand zu holen. Denn was sage ich den Leuten? Ich mache eher noch eine zweite Baustelle auf, weil ich meine Aufmerksamkeit dann von dem Geschehen weglenke hin zu den anderen Menschen, die mich dann vielleicht unterstützen wollen. Stell dir vor, dann hätte ich 5 Leute, die kommen und sagen, ja, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Ja, was sollen wir tun? Bis ich die Situation geschildert habe, ist die Familie weg. Also irgendwie, ich brauche sehr schnelle, klare, knackige, hilfreiche Anweisungen, die dann auch zielführend sind. So, und weil ich mir schon so viele Gedanken gemacht habe, greife ich vor, es gibt relativ wenig Zielführendes, was ich tun kann. Komme ich gleich noch drauf. Also das wäre eine Selbstermächtigungsstrategie, mir Beistand zu holen. Mich selbst bewaffnen wäre eine nicht mehr gewaltfreie Strategie. Also eine Bedrohungslage erzeugen. Das ist das, was die Polizei tun kann, ne? Trägt Waffen bei sich und Hände hoch, ne? Ich zücke meine Waffe. Das ist eine Selbstermächtigungsstrategie, die für mich als Zivilist nicht in Frage kommt. Und dann gibt es noch eine schöne gewaltfreie Selbstermächtigung. Die geht so in Richtung mich annähern oder in die Nähe kommen. Angenommen, ich bin schon relativ nah. Unterbrechen, also die Handlung unterbrechen, indem ich etwas tue und die Aufmerksamkeit auf mich lenke. Wie gesagt, wenn ich mich selbst bedroht fühle, ist das keine gute Option. Aber wenn ich mich sicher fühle, ist eine, und das ist aus meiner Sicht die erfolgsversprechendste Selbstermächtigung, Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Und das können wir aus der Distanz überrufen. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann ist immer noch die Frage, was rufen wir denn dann? Oder körperlich wirklich nah rangehen und zum Beispiel die Hand auf die Schulter legen oder ne, irgendwie anfassen. Oder in dem Fall mit dem Kinderwagen, den Kinderwagen festhalten, sodass ich den Lauf der Person unterbreche, die stehen bleiben müssen. Und natürlich wird die Frau gucken, wer hält mich denn da an, wer hält mich da, also aufhalten, mich in den Weg stellen. Also ansprechen, mich in den Weg stellen, anfassen vielleicht, ne, da würde ich aber eventuell schon Grenzen überschreiten, wäre ich vorsichtig. Rufen und damit die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Und ich kann ja sogar rufen, ohne dass ich die Person anrufe. Ich kann ja zum Beispiel auch in eine ganz andere Richtung rufen, aber so laut und so schrill oder so deutlich, dass die Aufmerksamkeit der Person, die da gerade des Kindes Grenzen überschreitet, für einen Moment abgelenkt ist. Also lass uns das Ablenkung nennen. Also das eine ist Aufmerksamkeit auf mich lenken, das andere ist Ablenken. Und meine Freundin, die an dieser Haustür stand oder vor dem Haus stand und durch das geöffnete Fenster gehört hat, da wäre die Türklingel zum Beispiel eine Ablenkung gewesen, die sie hätte wählen können. Also es war nicht Erdgeschoss, sondern es war irgendwo oberes Geschoss. Einmal klingeln, wenn ich das höre. Und wenn man nicht weiß, welche Wohnung das ist, wenn wir geistesgegenwärtig genug sind in der Situation, wir können auch einfach alle Klingeln klingeln. Ne? Damit würden wir die Aufmerksamkeit von dem Kind weglenken hin zu etwas anderem und pfeifen. Also wer auf der Hand pfeifen kann, ein schriller Pfiff lässt die Menschen auch auf den Blick wenden. Und damit haben wir für einen Moment eine Unterbrechung. Da wäre das Ziel, ich habe eben über Ziele gesprochen, was wollen wir denn erreichen? Ein Ziel, das wir verfolgen und auch trainieren können, ist die Situation unterbrechen. Das ist noch nicht schützen, das ist erstmal ein Unterbrechen. Vielleicht geht es danach weiter, aber wenn der Fall, den ich oft vermute, der Fall ist, dann könnte das helfen. Der Fall, den ich im Sinn habe, ist, ich bin überlastete Eltern, also ich habe überlastete Eltern, ich habe eine sich hochdrehende Spirale an Stress, ich habe einen Verlust des bewussten Handelns, also ich habe eine Person, die dem Kind Gewalt antut, weil es vorher schon eine Wutspirale gab, weil sie in dem Moment außer sich ist, weil sie nicht mehr bewusst handelt, sondern das kennen wir alle, ich schließe mich nicht aus. Wir brüllen unsere Kinder an, obwohl wir es nicht wollen, hinterher zermartern wir uns das Gehirn. Wie konnte das passieren? Das konnte passieren, weil wir im Eifer des Gefechts nicht mehr nachgedacht haben. So, und wenn es jemanden gibt, der das unterbricht, dann schaltet sich unser Gehirn vielleicht wieder ein und dann ist die Situation gerettet. Ja, ich fange nicht wieder an zu brüllen, wenn mein Gehirn wieder eingesetzt hat, wenn ich dann darüber nachdenken kann. So, dann ist es keine unbewusste, affektive, im Eifer des Gefechts ausgeführte Handlung, sondern dann wäre es eine sehr bewusste. Und ich vermute zumindest in der Situation im Bahnhof eine gestresste Person. Ich vermute bei dem Kinderwagen, bei der Kinderwagennummer eine unbewusste oder eine Stressreaktion, so wie das ganze Gehabe war. Und bei der Treppe könnte das auch so gewesen sein. Ja, wenn ich gewusst hätte, was die Person vorhat, hätte ich vorher rufen können. Ich wusste, ich hatte abgedacht, die hilft dem Kind. Naja, genau. Ich versuche den Faden nicht zu verlieren. Ich bin so emotional aufgewühlt, ey. Ich habe beobachtet, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ich erreichen möchte. Hier in dem Fall, ich möchte schützende Macht anwenden. Dafür muss ich mich selbst ermächtigen. Und das Erste, was ich tun kann, ist die Situation unterbrechen und mich irgendwie in eine handlungsfähige Position begeben. Das wäre das Ziel. Das Ziel der Unterbrechung ist, mich selber in eine handlungsfähige Ausgangsposition zu bringen. Also wenn ich dann an der Tür geklingelt habe und das Geschrei hört für einen Moment auf, was mache ich dann? Mache ich dann noch was oder nicht? Ich habe in der Fußgängerzone, angenommen, ich hätte die Geistesgegenwart gehabt, laut zu pfeifen oder zu rufen. Was wäre dann mein nächster Schritt gewesen? Wir müssen dann vielleicht eine Idee davon haben, ob wir noch was tun können. Na, die Hälfte der Fälle wird dann weiterlaufen wie bisher, die andere Hälfte hätten wir gerettet. Aber es ist doch schon mal cool. Also selbst wenn wir in 20%, nur in 20% der Fälle mit einer Unterbrechung es schaffen würden, die Dynamik rauszunehmen und die Energie abzuschwächen, hätten wir doch schon was gewonnen. Also mein Tipp an dich an der Stelle und auch an meine Instagram-Leserin, was kann ich tun? Wäre cool, du könntest dich selbst regulieren und könntest dich selbst ermächtigen, indem du erst einmal unterbrichst. Und vielleicht haben wir damit schon 20% der Fälle entschärft. Entschärfen ist ein schönes Wort. So, dann sagt der Klarheitskompass, wenn Schutz gewährleistet ist, wir haben noch nicht geschützt, ne? Wir haben erstmal nur unterbrochen, während der Unterbrechung könnte ich mich der Person annähern. Und dann, was mache ich dann? Erst wenn Schutz gewährleistet ist, fragen wir uns, ob Reden möglich ist. Und beim Reden möglich stelle ich oft die Frage, ist gerade Stress und Druck im System? Da würde ich in allen Situationen sagen, ja, wenn Stress und Druck im System ist, dann ist Reden nicht möglich. Die einzige Ausnahme mache ich vielleicht bei der Person, die das Kind emotional erwischt hat, indem sie sagt, ich gehe ohne dich, wenn du nicht kommst. Mit dieser Person wäre vielleicht Reden möglich, aber die hatte es eilig, da war Zeitdruck. Also ich möchte gerne hier eine Lanze brechen für alle Menschen, die dann nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie das beobachten. Entspann dich, vermutlich kannst du gar nichts tun, außer unterbrechen und Schutz gewährleisten. Denn in den meisten Fällen ist Reden nicht möglich. Ja, neben dem Zeitdruck ist die Frage, passt die Umgebung gerade für ein Gespräch? Also Abgang zur U-Bahn ist nicht der perfekte Ort, um zu reden. Überfüllter Bahnhof ist nicht der perfekte Ort, miteinander zu reden. In der Fußgängerzone hätten wir vielleicht, aber die Umgebung ist für ein ruhiges Gespräch nicht geeignet gewesen. Da waren mindestens 5 Kinder involviert und 5 Kinder, versuch mal ein vernünftiges, kritisches Gespräch mit 5 Kindern um dich rum zu führen. An einem lauen Sommer, Herbstabend, ja, in der Fußgängerzone, ich weiß nicht, die Umgebung ist nicht so toll. Der Spielplatz, damals, als ich das beobachtet habe, wäre eine mögliche, da war kein Zeitdruck und da war, die Umgebung war okay, da hätten wir ein Gespräch führen können. Und bei der Situation vorm Haus, wo ich durch das Fenster was höre, da ist gerade Reden nicht möglich, weil ich gar nicht in direktem Kontakt mit der Person bin. Also ich müsste dann schon bei dem vielen Klingeln, das ich vielleicht gemacht habe, Zugang zum Haus haben und ich müsste die Person an ihrer Wohnungstür erwischen und keine Angst haben. Ne? Also ich dürfte mich nicht bedroht fühlen. Also viele, viele Wenns. Und du merkst schon, hui, diese krassen Situationen, wie ich es jetzt geschildert habe, da kann ich fast nichts tun. Außer gewaltfrei, direkt oder indirekt intervenieren, indem ich unterbreche und entschleunige, indem ich deutlich sichtbar werde, mich körperlich annähere. Was ich auch tun kann, ich kann deutlich machen, ich beobachte euch, also mit dem Blick fixieren, hingucken, mich in den Weg stellen. Und da mag ich direkt was sagen, was auch für alle anderen Interventionen zutrifft. Wenn ich eine Person wäre, die gerade meinem Kind Gewalt angetan hat und jemand käme und würde sowas sagen wie, brauchen Sie Hilfe? Oder, hey, das tut man nicht. Oder, geht es Ihnen gut? Oder, was habe ich noch? Hey, warten Sie mal einen Moment. Wenn mir klar wird, dass gerade jemand beobachtet hat, wie ich meinem Kind Gewalt angetan habe, entweder werde ich dann wütend, weil ich überzeugt bin, dass das, was ich tue, richtig ist und mich gerade jemand unterbricht. Wenn wir unterbrochen werden, werden wir wütend. Oder insgeheim weiß ich, dass das nicht okay ist, was ich getan habe, dann fange ich an, mich zu schämen. Und Scham und Wut bedeutet, ich bin nicht mit mir selbst verbunden. Ich bin gerade im Außen oder im Innen. Ich bin gerade in einer verurteilenden Ausgangslage. Entweder verurteile ich den, der mich unterbrochen hat, oder ich verurteile mich selbst für mein Verhalten. In beiden Fällen ist mit mir kein anständiges Gespräch zu führen. Und im Zweifel würde ich dann meine Wut am Kind auslassen. Ich würde versuchen, diesen lästigen Unterbrecher, diesen lästigen Eindringling in meine Privatsphäre loszuwerden. Und wenn ich dann noch zermürbende Gefühle in mir habe, wie Wut oder Scham, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass mein Kind es abkriegt. Und ich glaube, das ist eine der größten Ängste von vielen. Was taugt es denn, wenn ich auf dem Spielplatz den Mann davon abhalte, sein Kind zu schlagen? Ich nehme das Kind ja nicht in meine Obhut, sondern das Kind wird mit dem Mann den Spielplatz verlassen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sobald sie außer Sichtweite sind, das Ganze einfach so bleibt, wie es ist oder sogar noch schlimmer wird. Also meine große Angst wäre, dass ich die Situation für die Kinder noch verschlimmere, wenn ich die Eltern darauf anspreche. Das wäre ein total menschlicher, zutiefst menschlicher Reflex, Wut und Scham zu empfinden und das am Kind auszulassen. Leider ist es so. Und gerade Menschen, die sich so verhalten haben, wie ich es gesehen habe, haben vielleicht nicht diese Selbstreflexion, hinterher zu gehen, zu sagen, oh mein Gott, was habe ich getan? Entschuldige, liebes Kind. Gut, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Wenn da eine Scham ist, dann funktioniert das nicht. Menschen, die sich schämen, sind dazu nicht in der Lage. Ja. Das macht mich ein bisschen hoffnungslos. Und auf der anderen Seite, allein das Unterbrochen haben, können wir schon feiern. Denn das macht zweierlei. Wirklich. Das ist vielleicht, ja, ich wollte gerade sagen, ich rede jetzt schon 52 Minuten. Wir können schon mal feiern, wenn es uns gelungen ist, den Akt zu unterbrechen und die Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Denn erstens hört dann erstmal die Handlung auf, das ist schon cool. Und zweitens hat das Kind möglicherweise erlebt, wenn es uns gelingt, Blickkontakt zum Kind aufzunehmen und irgendeine Art von beruhigender Geste oder von mitfühlender Geste zu machen, dann hat das Kind die Botschaft empfangen, hey, ich bin nicht allein. Und dass ich mich gerade schlimm fühle, ist richtig. Mein Gefühl stimmt. Ich habe Schmerz und da ist jemand, der signalisiert mir, ja, du hast Schmerzen. Und also dieser Beistand von außen ist das Schlimmste für Kita-Kinder, ist, wenn eine Erzieherin übergriffig wird und die anderen Erzieherinnen gucken zu und tun nichts. Weil das Kind dann lernt, ich fühle mich gerade schlecht, aber keiner tut was, also ist mit mir wahrscheinlich nichts okay, denn wenn das für alle anderen Erwachsenen okay ist, dann muss das schon richtig sein, was die eine Erzieherin da mit mir macht. Deswegen die Erzieherin oder der Erzieher. Also ist mit mir was verkehrt. Und sobald eine andere Fachkraft den Mund aufmacht und sagt, hey, geh mal einen Kaffee trinken, das ist gerade nicht okay, was du da tust, das ist fürs Kind nicht gut, weiß das Kind, ah, da gibt es jemanden, der sich für mich einsetzt. Ich bin nicht allein. Das ist okay, dass ich mich gerade nicht gut fühle. Das war gerade nicht okay von der Person, die da übergriffig war. Ja, also für das Kind ist es ein gutes Signal, wenn es begreift, dass wir seinetwegen eingegriffen haben und dass wir es schützen wollten. Also das Kind speichert ab, ich bin schützenswert. Das rettet ihm nicht sein Leben, aber vielleicht ist das in dem Moment eine Möglichkeit, ihm seine Würde zurückzugeben. Ja. Und ihm zu signalisieren, du bist okay, wie du bist. Ich glaube, dass das wertvoll ist. Ich glaube, dass eine einzige solche Erfahrung von manches Seelenheil von Kindern retten könnte. Ja. Boah, du merkst, ich bin super drin in dem, ich bin super emotional gerade. Manch einer würde sagen, es ist unprofessionell. Hui. Ich teile hier meine Gedanken, so ist das hier im Podcast. Wenn Reden möglich wäre, damit vielleicht zum Abschluss, ne? Angenommen, nehmen wir den Menschen auf dem Spielplatz, das ist die einzige Situation, die mir einfällt, von den 5 Beispielen, die ich genannt habe, wo Reden möglicherweise angebracht wäre und möglich wäre, dann habe ich 3 Dinge zur Auswahl. Erstens, ich kann mit dem Erwachsenen sprechen und ihm Empathie schenken. Das ist aus Sicht der GfK die nachhaltigste Lösung. Empathie für diesen Erwachsenen. Die zweiteffektivste Variante aus meiner Sicht wäre, für das Kind zu sprechen. Also sowas wie, hey, das tut dem Kind weh. Oder, hey, warten Sie mal kurz, hören Sie auf. Das wäre, wir werden zum Fürsprecher für das Kind. Oder auch sowas wie, ey, ich glaube nicht, dass das Kind sich gerade wohlfühlt. Oder ich glaube nicht, dass das Kind gerade was Böses machen wollte. Oder ich glaube, das Kind ist gestolpert. Warten Sie mal einen Moment. Das könnte man sagen. Das ist so, ist keine direkte Kritik, ist eher eine Aufforderung, aber aus der Perspektive des Kindes. Also nicht die Erwachsenenperspektive, sondern aus der Perspektive des Kindes. Das Dritte, was wir tun können, ist eine klare Ansage. Hey, das, was Sie da tun, ist verboten. Das ist indirekt eine Botschaft an das Kind. Hey, das, was die erwachsene Person da macht, ist verboten. Oder hey, das ist jetzt nicht okay, was Sie da machen. Ja, das ist ein direkter Angriff. Wir müssen mit der entsprechenden Reaktion rechnen. Ist eher eine Variante von schützender Anwendung von Macht. Aber vielleicht schaffen wir es, ein Gespräch darüber zu führen. Eher unwahrscheinlich, ne? Also ich glaube, Empathie ist deutlich nachhaltiger und wirksamer als eine klare Ansage. Deswegen die Frage, was willst du erreichen? Willst du erreichen, dass die Situation gut unterbrochen wird oder möchtest du erreichen, dass die Person nachhaltig ihr Verhalten ändert? Nachhaltiges Verhalten ändern können wir nur über Empathie. Punkt. Dieser Mensch ist in Not. Achtung, ne? Alle Menschen, die Kindern Gewalt antun, sind selbst in Not. Das ist meine Grundhaltung. Vielleicht hätte ich ganz zu Beginn der Podcast-Folge sagen sollen, das hier ist eine Folge, die voraussetzt, dass du mit mir gehst auf diese Reise mit dieser Grundhaltung. Es ist nicht okay, was die Menschen da tun. und gleichzeitig sind sie selber in Not. So, wir haben also vier Dinge, die wir tun können. Die effektivste Methode zu intervenieren ist aus meiner Sicht, wahrhaftige Empathie zu schenken und Vorsicht, nicht Empathie als Methode, sondern wahrhaftig und authentisch Empathie zu schenken, echtes Mitgefühl für diese Person in Not zu haben. Für das Kind sprechen, also das spiegeln, wie es dem Kind gerade geht und das mitteilen. Hey, ich glaube, das tut weh. Oder hey, ein Moment, das Kind braucht gerade Zeit. Dann eine Botschaft an das Kind, also eine einfühlsame Mitteilung an das Kind zu richten. Indirekt dem Erwachsenen damit zu sagen, Achtung, guck mal auf dein Kind. Das könnte sowas sein wie, oh, hast du dir gerade wehgetan? Oder auch das Kind zu fragen, geht's dir gerade gut? Aber auch da Vorsicht, es könnte sein, dass das der Erwachsene als der erwachsene Mensch als Grenzüberschreitung und Eintritt in die Privatsphäre als Einmischen empfindet und wütend wird. Und eine klare Ansage, das eignet sich aus meiner Sicht nur für wirklich schützende Anwendung von Macht, ist keine sehr nachhaltige Lösung. Jemandem zu sagen, dass er gerade Scheiße baut, das wird nicht fruchten. Ne? Das kann nur eine Botschaft an das Kind sein. Eine indirekte Botschaft an das Kind. Hey, das, was da passiert, ist gerade nicht okay und ich habe mich jetzt eingemischt. Ja. Wie können wir Eltern mit Empathie begegnen, mit Blick auf die Zeit? Ich werde diese Folge hier beenden und werde eine weitere Folge aufnehmen mit der Frage, wenn ich denn die Person, die da Gewalt gegenüber dem Kind anwendet, verbal erreichen kann, angenommen ein Gespräch wäre möglich, was könnte ich denn dann sagen? Das ist Stoff für eine andere Folge, denn hier ging es mir eigentlich nur darum, unterm Strich zu sagen, wenn wir Gewalt beobachten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir selber handlungsfähig sind, erstmal total gering, weil wir in einer Art Schockzustand sind. Nur mit gutem Training werden wir in der Lage sein, zu intervenieren oder etwas zu tun. Ich habe verschiedene Interventionsmöglichkeiten aufgemacht. Die aus meiner Sicht erfolgsversprechendste ist, aus der Distanz heraus unterbrechen und mich in die Situation oder mich der Situation annähern und Präsenz zeigen und dann möglicherweise einen Satz sagen, der die Unterbrechung nachhaltig macht, also der etwas zu sagen, was dazu führt, dass die Situation so nicht fortgesetzt wird. Also eine nachhaltige Unterbrechung, nicht nur eine spontane, sondern eine nachhaltige. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann haben wir schon echt viel getan und schon viel mehr, als wir früher vielleicht getan hätten. Ja. Also, zwei To-Dos an dich. Bring dich selber in eine emotionale Ausnahmesituation und übe, handlungsfähig zu werden in dieser Situation, übe in dieser emotionalen Aktivierung eine Sache zu tun und zweitens trainiere diese eine Sache. Ob du jetzt Hallo rufen möchtest oder Stopp, Moment mal, oder ob du auf den Fingern pfeifen möchtest oder ob du dich auf den Boden schmeißen und schreien willst, das zieht auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich, kannst du sicher sein. Übe, dich selber handlungsfähig zu machen und eine einzige Handlung auszuführen, die möglichst universell ist. So, und im Bahnhof, als die Person dem Kind gedroht hat, alleine zu gehen, da hätte das nicht funktioniert. Bei der Treppe hätte es vielleicht funktioniert. Bei der Wohnung wäre das Klingeln vielleicht ausreichend gewesen, um diese Situation zu unterbrechen. An der Stelle wäre eine Selbstermächtigungsstrategie auch eine Anzeige zu erstatten. Wenn ich das häufiger mitbekomme, dass in der Wohnung was nicht in Ordnung ist, wäre meine persönliche Maßnahme, das Jugendamt zu informieren und zu sagen, könnt ihr da bitte mal gucken, was da los ist. Ist auch eine Selbstermächtigungsstrategie, Verantwortung abgeben. Und ansonsten meine Lieblingsstrategie, die teile ich noch, meine Lieblingsstrategie ist zu rufen, Hallo, und mich dann körperlich in die Nähe zu begeben. Das gelingt mir nur bei der Spielplatzsituation. Das ist mir nicht gelungen, Es hätte mir gelingen können mit dem Kinderwagen und hinter mir herschleifen. Aber ich war da so platt, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich kam aus so einer tiefen Entspannung. Ja, wildfremde Menschen, hui. Also ich glaube, ich war einfach zu sehr damit beschäftigt, die Gefahrenlage einzuschätzen. Und ich war nicht im Training, genau. Also das ist auch eine Einladung an mich, nochmal meine spontane Handlungsfähigkeit zu trainieren und in den Momenten wirklich etwas auf der Zunge zu haben, das ich sagen kann. Ja, was hoffe ich? Ich hoffe, dass das Druck rausnimmt und gleichzeitig dir eine Perspektive aufzeigt. Raus aus dem schlechten Gewissen, raus aus den Schuldgefühlen, nicht gehandelt zu haben. Hin zu, was hätte ich denn tun können? Nicht viel. Und das, was ich hätte tun können, kann ich trainieren, also gehe ich jetzt ins Training. So. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich total über einen Kommentar freuen. Ich habe mich hier jetzt ziemlich verletzlich gezeigt, glaube ich. Und ich würde mich wahnsinnig freuen über Fragen, über Bestärkung, über die Mitteilung, inwiefern war diese Folge für dich wertvoll. Nutze doch bitte in der App deiner Wahl die Kommentarfunktion und hinterlass mir eine Nachricht, wie es dir geht mit dieser Folge, ob sie hilfreich war, ob du damit was anfangen kannst, wie es dir jetzt damit geht. Das würde mir helfen, meine Zweifel ein Stück weit zu beseitigen, die ich gerade habe. ja, ich würde von Herzen mich wirklich freuen und bedanke mich von Herzen. Und wenn du bis hierher zugehört hast, leider kann ich das nirgendwo sehen, aber dann ist das ein Megazeichen von Wertschätzung und ich danke dir dafür. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.